Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sitzen wieder das Moderationsteam hier vor dem Mikrofon. Zum einen ich, Josephine Jaspers, und natürlich mein Kollege. Arne stellt sich selber vor.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, Arne Göring, Hochschulsport und Healthy Campus. Wir freuen uns, dass wir vor der Sommerpause noch einmal hier zusammenkommen. Josi, welche Gäste haben wir uns heute eingeladen?
Ja, wir haben uns heute Nee und Moritz eingeladen. Bevor ich euch aber die Gäste vorstelle, erzähle ich erstmal, was die heutige Thematik ist. Und zwar geht es heute um geschlechtliche Vielfalt, aber viel spezieller um das Empowerment durch Sport für queere Menschen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen auf die Potenziale des Sports eingehen. Wir lernen in diesem Punkt, in diesem Kontext auch viel über geschlechtliche Vielfalt und alles, was damit zu tun hat. Aber unser Schwerpunkt liegt im Empowerment durch Sport. Und viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Ich würde einfach mal das Wort übergeben an Gast Nummer 1. Wer möchte anfangen? Ihr dürft einfach zum Mikrofon greifen und anfangen zu erzählen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Und was ist euer Bezug zu der Thematik?
Okay, dann fange ich an. Ja, hallo. Mein Name ist Nee. Ich nutze die Pronomen de und deren. Und ich bin Trainer und Berater für geschlechtliche Vielfalt. Und genau, gibt da auch Workshops im Bereich Sport für Vereine zum Beispiel oder auch Hochschulsporteinrichtungen. Und ansonsten bin ich noch Berater, ehrenamtlich in der Transberatung Göttingen, berate Transpersonen und ihre Angehörigen da und habe 2 Jahre lang an der Uni Göttingen auch ein Projekt koordiniert, das hieß Unterstützung von Transstudierenden. Genau, das heißt, ich mache Sensibilisierungsarbeit zum einen und Empowermentarbeit auch von trans-, inter-, abinären und queeren Menschen. Zum anderen. Die Begriffe kann ich auch gleich später noch
erklären. Genau, da würde ich nämlich gleich nochmal nachfragen. Worauf ich jetzt direkt einmal eingehe, du hast es schon direkt in deine Vorstellung mit eingebunden. Deine Pronomen sind de und deren. Das ist ja auch in der queeren Szene verankert, ist das falsche Wort, wie kann ich sagen? Wir weichen von den Pronomen, die sonst im sprachlichen Sprachgebrauch häufig verwendet werden, nämlich die binären wie seine, ihre ab. Und
genau, kreieren neue.
Ja.
Also genau, unsere Community ist sehr kreativ und besonders Menschen, die eben weder männlich noch weiblich sind oder beide Anteile in sich tragen, also aus diesen beiden binäreren Formen Frau, Mann irgendwie rausfallen, haben sich überlegt, wie können wir eigentlich auch sprachlich sichtbar werden. Und deren ist eine von sehr vielen Optionen, über mich jetzt eben in diesem Fall gesprochen werden kann.
Und wenn ich spontan nicht auf das Pronomen komme, kann ich ja immer deinen Namen verwenden.
Genau, das ist ein super Workaround.
Sehr gut. Wir haben noch einen zweiten Gast heute hier. Moritz, willst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und auch dein Pronomen kurz erklären?
Ja, klar. Hi, ich bin Moritz und mein Pronomen ist er oder auch kein Pronomen. Da wäre man dann gerade schon, dass man dann halt statt des Pronomens einfach den Namen benutzen kann. Das ist für mich auch voll in Ordnung. Ich bin pädagogischer Mitarbeiter im Empowerment-Projekt Equity. Das ist ein Empowerment-Projekt für queere Jugendliche und junge Erwachsene. Und wir sind angesiedelt am Verein Queeres Göttingen im Queeren Zentrum hier in der Innenstadt. Und außerdem bin ich ehrenamtlicher Berater in der Transberatung Göttingen, auch im Queeren Zentrum, das schon seit 2019 mittlerweile. Und systemischer Berater. Genau. Und auch ich bin queerer Aktivist, schon seit recht langer Zeit und ich bin selber Transmann und das ist auch mein Bezug zur queeren Community.
Wir kommen gleich nochmal genau auf die Sportthematik und die Frage, ne, welche Bedeutung hat das eigentlich in eurer Gemeinschaft oder in euren Szenen? Vielleicht nur ganz kurz, bei Nee wissen wir schon, sie hat uns zum Beispiel im Muschelsport schon sehr, sehr, sehr gut beraten, kann ich nur empfehlen. Hast du einen Bezug zu Sport, zu Sportorganisationen? Hast du da direkt mit zu tun in deinem beruflichen Kontext?
Genau, also Day hat euch gut beraten. ich habe in meinem Projekt, das ist, ja, wie ich schon gesagt habe, Empowerment-Projekt, da liegt der Fokus auf Freizeitgestaltung und auch ganz besonders ist im Projektantrag gestellt worden auf Bewegungs- und auch Sportveranstaltungen. Das heißt, also ich bin da auch innerhalb des Projektes dafür zuständig, das auch für queere Jugendliche umzusetzen, in welcher Form auch immer. Ich mache selber schon immer mein ganzes Leben mit kurzen Pausen zwischendurch. Mache ich Sport, früher im Verein auf dem Dorf. Heute sind es mehr Individualsportarten. Also in unserem Projekt, wir haben letztes Jahr das erste Mal zusammen mit einem queeren Team hier in Göttingen am Great Barrier Run teilgenommen, haben dafür monatelang vorher angefangen zu trainieren.
Habt ihr wirklich trainiert?
Wir haben
ordentlich. Sehr gut,
ja, Moritz. Also, das ist ja super. An allen Outdoor-Sportplätzen, die es hier in Göttingen so gibt.
Hat man ein Dach gesucht, wo ihr einfach mal drüber geklettert seid und so.
So ungefähr.
So ja. Ungefähr, super.
Wir waren schon froh, dass wir so Monkey Bars gefunden haben. Das war super, ja.
Ja, sehr gut.
Das haben wir gemacht, das machen wir dieses Jahr auch wieder.
Ach schön, klasse.
Und war großartig.
Ich habe eine ganz kurze Frage zum Einstieg. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Mein Sohn, der wird jetzt 13 nächste Woche, interessiert sich sehr für die Thematik, der queeren Szenen sozusagen. Ich glaube, in den Schulen ist das mittlerweile auch nochmal an einer ganz anderen Verankerung angesetzt. Der kam so neulich nach Hause und hat gesagt, Papa, das heißt jetzt nicht mehr LGBTQ, sondern LGBTQAI+. Mhm. Könnt ihr uns ganz kurz zumindest nochmal mitnehmen, was hinter diesen Begrifflichkeiten steckt und was es damit eigentlich auf sich hat?
Also die von mir liebevoll genannte Buchstabensuppe erweitert sich natürlich, manchmal auch jährlich, weil eben versucht wird, neue Identitäten, neue Lebenserfahrungen da zu inkludieren. Und das L steht für Lesbian, also lesbisch, G für gay, also schwul, dann kommt B, ne? LGB, genau, B für bi eben, dann kommt das T für trans, das I für inter. Und dann die neueren, also das Q ist eben für queer und das A, jetzt, was jetzt hinten sozusagen noch angeschlossen wird und wurde auch schon länger, das ist für asexuell, weil das eine recht verunsichtbare Teil unserer Community sozusagen ist. Und das Plus oder das Sternchen ist dann sozusagen für alle weiteren. Und so erweitert sich das, um eben alle auch einzeln sichtbar zu machen. Manchmal werden auch nicht-binäre Menschen und abinär, das sind Synonyme, die auch nochmal sozusagen extra benannt in unterschiedlichen Kontexten, um das auch nochmal sichtbarer zu machen, weil eben viele beim Begriff trans an binäre Transleute irgendwie denken. Also die sozusagen von, Moritz hat ja gesagt, er ist ein Transmann, das bedeutet einfach, dass er jetzt als Mann lebt und das auch seine Identität, seine Lebensrealität ist, aber dass ihm einfach mal ein anderes Geschlecht zugeschrieben wurde bei der Geburt. Wird das ja den meisten Menschen zugeschrieben und Transpersonen, da ändert sich sozusagen nochmal die Sicht auf diesen ersten Ausspruch, der ja von außen meistens kommt.
Ich würde gleich bei den Begrifflichkeiten nochmal nachfragen. Und zwar, was wir jetzt schon sehr selbstverständlich hier in dieser Kommunikation verwenden, ist der Begriff queer, queere Szene. Ich glaube aber, dass nicht alle ZuhörerInnen auch wirklich wissen, was die queere Szene ist und wer dazugehört. Könnt ihr das auch nochmal quasi differenzieren oder...
Das ist auch total wichtig, dass man das nochmal definiert und nochmal klar zieht. Also wir benutzen queer innerhalb des queeren Zentrums, vor allem auch des Vereins Queeres Göttingen, als Oberbegriff, also als im Englischen sagt man Umbrella-Term, ne, weil das wie so ein Regenschirm alle Identitäten umfassen soll. Also, und da geht es halt nicht nur um geschlechtliche Identitäten, also wie zum Beispiel trans oder genderqueer oder nicht-binär verortete Menschen, sondern es schließt halt eben auch alle Sexualitäten und auch nicht-sexuellen Orientierungen, außer jetzt Heterosexualität, halt mit ein. Also alles, was davon im Endeffekt abweicht. Also ob das jetzt schwul, lesbisch, bi oder auch pansexuell ist oder eben auch asexuell beispielsweise und zig andere mehr. Also sozusagen als Oberbegriff. Und weil du gerade gefragt hast, wen schließt es ein? Also es schließt alle Leute ein, die das von sich selber sagen. Ne? Also das soll halt keine Fremdzuschreibung sein, weil es gibt bestimmt auch Leute, die sich als schwul definieren, aber für die queer halt nicht der richtige Begriff ist. Und da ist es halt wichtig, nach der Selbstbezeichnung auch zu gehen.
Ja, das heißt, wenn wir jetzt versuchen würden, das Gegenteil von queer zu definieren, dann wäre das cis-hetero, heißt dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugeordnet wäre.
Wurde bei dem zu bleiben.
Genau, zu bleiben. Und heterosexuell heißt, auf das jeweils andere Geschlecht sexuell interessiert zu sein. Das wäre das Gegenteil von queer. Kann man das so sagen? Ist das falsch? Wollen wir überhaupt von dem Gegenteil sprechen?
Also im Endeffekt wurde queer ja als Selbstbezeichnung gefunden, also auch als politischer Begriff. Oder es hat eine sehr, sehr politische Geschichte. ja auch mit den Stonewall Riots in New York und deswegen gibt es ja auch die Pride Marches, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, das auszuführen. Aber es geht sozusagen auch viel darum, was erleben queere Menschen in ihrem Alltag, wie werden sie eben verunsichtbart oder was geschieht ihnen auch an Diskriminierungswiderfahrnissen. Ja. Und deswegen sozusagen geht es, glaube ich, nicht so viel darum, wen schließt es sozusagen aus, sondern eben, wie Moritz schon gesagt hat, eher, ne, wer kann unter diesem Umbrella...
Wer fühlt sich zugehörig?
Ja, wer fühlt sich da zugehörig? Ja. Und eben, es geht nicht so um ihr und wir, sondern ganz viel eben, wo kann ich einen Raum finden, um eben diese Erfahrung vielleicht von, was weiß ich, Homo- oder Transfeindlichkeit, die ich erlebt habe, Verunsichtbarung im Alltag, mit wem kann ich das eben teilen? Und da wird eben davon ausgegangen, dass queere Menschen da manchmal zumindest ähnliche Erfahrungen machen im Alltag.
Genau, und du sagst ja auch gerade, ihr und wir wollen wir nicht, da wollen wir ja auch, wir wollen ja letztendlich zu einem großen Wir hin, deswegen war für mich nochmal eine spannende Frage, weil ich auch glaube ich manchmal, du hast ja auch gesagt, man entscheidet selbst, ob man der queeren Szene, ob man sich dazugehörig fühlt, ob man angehörig fühlt, dass man da vielleicht nochmal...
Darf ich ganz kurz nochmal einmal zurücknehmen? Du hast gerade etwas angesprochen, das eigene Erleben sozusagen aus dieser queeren sozusagen Situation oder aus der Selbstbeschreibung heraus. Wir sind ja hier auch ein Gesundheitspodcast. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Menschen aus der queeren Szene, egal aus welchen sozusagen Selbstzuschreibungen das dann heraus erfolgt, mit hohen psychosozialen auch Belastungen zu kämpfen haben. Die zumindest statistisch die Gruppe unterscheidet sich in ihrer sozusagen Wahrnehmung in Bezug auf Wohlbefinden, Depressionen, Angststörungen deutlich in einer, ich sage mal, gefährdeten Struktur. Wo kommt das her? Könnt ihr das nochmal beschreiben? Und wie geht ihr zum Beispiel auch in Beratungsprozessen damit um?
Also ich führe das ganz klar auf Diskriminierung zurück, die Menschen eben teilweise auch schon sehr früh erleben. Also alleine, wenn man so denkt, ne, der Begriff Coming Out, also queere Menschen müssen oder sollen irgendwann ein Coming-out haben oder haben immer wieder in ihrem Leben eben dieses Coming-out, dass sie immer wieder sich erklären müssen oder eben sagen müssen so, hallo, ich bin etwas anders als erwartet sozusagen. Also diese Normabweichung, also ne, heterosexuell wäre sozusagen die Norm, in der wir oder die sehr dominant ist. Und das macht natürlich auch psychisch was mit den Menschen, wenn sie sich eben oft erklären müssen, wenn angenommen wird, zum Beispiel auch bei Transgeschlechtlichkeit, dass es eine Krankheit wäre, dass es abnormal ist oder eben auch Perversionen sozusagen, wenn es um Vorlieben geht. Und diese ganzen Zuschreibungen, die, denke ich mal, haben einen großen Impact eben auf die mentale Gesundheit. Also wie geht Gesellschaft mit uns um oder auch, ja, wo finden wir Zugänge? Und auf den Sport gemünzt könnte man vielleicht auch sagen, ne, ich als abinäre Person, wo kann ich mich umziehen, gefahrlos, ohne dass ich rausgeschmissen werde? In welcher Umkleide oder in welcher Umkleide bin ich eben sicher? Vor Angriffen, vor Blicken, Kommentaren geschützt oder eben auch vor tätlichen Angriffen. Und ich denke, da liegt sozusagen viel Begründung in diesen Aggressionen, die von Mikroaggressionen angestarrt werden, bis eben tätlichen Angriffen reichen können.
Ja, also vielleicht auch einfach Stress, ne? Sich mit solchen Situationen einfach irgendwie unter Druck gesetzt zu fühlen und sich damit irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Du hast gerade den Sport angesprochen. Ihr beiden, jetzt mal ganz ehrlich, wir tun uns ja wirklich sau schwer im Sport mit der Thematik. Zumindest haben wir uns das bis jetzt sehr schwer getan. Warum ist der Sport da, ich sage mal, zumindest aus meiner Perspektive, anders als in der Kultur, wo doch eine gewisse Offenheit und auch eine, ich glaube sogar auch sozusagen Unterstützung in diesem Bereich kommt. Warum tun wir uns im Sport so schwer? Ist das die binäre Kodierung, die wir haben in Wettkampf- und Leistungsvergleichen, ist das irgendwie die Tradition, auf die wir uns stützen und von der wir uns irgendwie nicht verabschieden können?
Ich glaube, dass das viel ausmacht. Also, dass das, glaube ich, einfach in Köpfen festgeschrieben ist, dass das schon immer so war, egal in welcher Altersklasse fast und auch egal in welchem Sportbereich. Es wird immer nach Männern und Frauen getrennt. Und das ist so normal in den Köpfen, weil wie sollte man sonst Unterscheidungen treffen? Ne? Wird so angenommen und ich glaube, dass das, wie du gerade gesagt hast, da ist es sehr, sehr festgeschrieben. Und es ist offensichtlich, da gehen ja gerade die großen Debatten auch drum, es ist offensichtlich sehr schwer, sich davon zu lösen. Ja.
Das gilt ja vor allen Dingen für den Leistungssport. Wir haben ganz viele Diskussionen auch darum, wie können wir Wettkampfsysteme gestalten. Wobei uns ja auffällt, also statistisch gesehen, wenn wir uns den Männerfußball angucken, kann ja gar nicht sein, ne? Also, dass da irgendwie bis jetzt sich nur eine Person als homosexuell geoutet hat in der Bundesliga. Kann natürlich sein, dass das Selektionsprozesse sind, ne? Wir verlieren die Menschen in dem System, weil sie sich dort eben auch nicht zu Hause fühlen. Das ist, glaube ich, auch eine Kernannahme. Und trotzdem ist es ja eigentlich absurd, ne? Wenn wir uns gesellschaftliche Realität angucken und das dann spiegeln im Sport, dann müssen wir feststellen, da läuft irgendwie was schief. Jetzt gibt es ja also erste Ansätze von unterschiedlichen Verbänden, das auch aufzulösen. Wie würdet ihr das bewerten? Also der DFB hat ja zum Beispiel erste Initiativen gemacht dazu. Beim Schwimmen, in den internationalen Schwimmverbänden gibt es erste Initiativen für. Sind das richtige Wege oder schafft das nur noch mehr Probleme?
Also ich finde, der DFB hat da gut vorgelegt und ich hoffe, dass es NachahmerInnen geben wird, also weil da auch einfach die Selbstdefinition der Menschen im Zentrum steht.
Kannst du kurz erklären, was beim DFB die Strategie ist?
Also die haben jetzt vor kurzem gerade was rausgegeben, wo sie eben neue Regelungen für die SpielerInnen veröffentlicht haben und da eben sagen, dass die Menschen, die divers oder eine Offenlassung im Personenstandseintrag haben, dass die sich eben aussuchen dürfen, in welchem Team sie sozusagen mitspielen. Und eben auch Menschen, die eine Transition machen, also vielleicht nochmal, also gerade in diesem Prozess sind, nochmal geschlechtlich nach außen anders aufzutreten, anders zu leben als bisher, dass die sich eben aussuchen können, ob sie in dem Team bleiben, in dem sie gerade sind oder eben da einen Wechsel vornehmen oder auch wann sie diesen Wechsel vornehmen. Und ich glaube, das erhöht einfach die Teilhabechancen von transgeschlechtlichen Menschen, von Interpersonen, von abinären Menschen. Und stellt eben diese Teilhabe in den Vordergrund und nicht so krass diese ganzen Annahmen über Leistung. Und da sind eben ja auch oft Annahmen irgendwie dabei. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen und da meinte eine Person, ja, in der Mädchenliga, da war irgendwie ein Transmädchen und dann haben die Eltern sich schon riesige Sorgen gemacht, dass das Mädchen jetzt den anderen Mädchen, also den Cis-Mädchen, das Siegerinnenpodest wegnehmen würde und dann hat sich die Diskussion aber auch schnell gelegt, weil sich halt rausgestellt hat, dass das Mädchen, also das Transmädchen eher so mittelmäßig ist im Leistungsbereich und da sieht man, finde ich, wieder einfach oft auch sehr viel Diskussion und auch harte Diskussion geführt wird um ein Thema, wo ich sage, es geht aber hauptsächlich um Teilhabechancen und dass eben alle Menschen erstmal am Sport teilhaben können. Und das stört mich so ein bisschen auch an der Debatte über den Hochleistungssport, weil ich finde, da einfach viele Diskussionen nicht beachten, wie ist es eigentlich im Breitensport und wie geht es eben dem Transmädchen oder dem Transjungen oder der abinären 12-jährigen Person, die einfach nur gerne Fußball spielen möchte. Und wo es eben gar nicht um irgendwelche, also wo Testowerte und diese ganzen intensiven Überprüfungen ja auch in Bezug auf dann andere Arten von Doping dann überhaupt gar nicht ins Gewicht fallen und auch nicht fallen sollten, weil es eben um Freizeitgestaltung geht oder um Gruppenzugehörigkeit vielleicht auch in einem Verein.
Und das ist ja auch wirklich das Schöne jetzt an der Regelung des DFB, dass das auch auf den Breitensport, auf den Amateursport Auswirkungen hat. Also dass das ja wirklich dann schon in den untersten Ligen anfängt. Auch man spontan entscheiden kann, ich möchte jetzt mit einer neuen Sportart anfangen. Und es wird ohne große Hürden ermöglicht, selbst zu entscheiden, ob man nun bei der Damenmannschaft oder bei der Herrenmannschaft spielt. Das ist ja auch jetzt gerade aktuell noch im Wettkampf. Also sobald der Wettkampfmodus quasi relevant wird, auch im Fußball. Ich weiß, dass es auch viele Freizeitfußballgruppen gibt, die dann geschlechtliche Vielfalt oder auch die queere Szene insbesondere ansprechen. Aber dann ermöglicht der DFB halt noch keine Wettkampfteilnahme. Das ist jetzt quasi das Entgegenkommen, dass man sich in den Wettkampfstrukturen Damen, Herren aussuchen kann, in welcher Wettkampfstruktur man antreten möchte. Ist noch nicht wahrscheinlich das Ziel, aber ein großer Schritt in Richtung Ziel.
Genau. Übrigens beim DFB, ne? Also ich finde, das muss man auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass das wirklich eigentlich, ne, in der, zumindest aus meiner Perspektive, binärsten Sportart ist, die wir so haben, dass die einen so gravierend großen Schritt nach vorne machen, finde ich schon auch bedeutungsvoll, ne? Also das muss man schon auch sagen. Ich hätte das dem DFB ehrlich gesagt nicht zugetraut, aus meiner bisherigen Erfahrung auch im Umgang damit. Aber das ist schon irgendwie schön zu sehen, dass es dort solche Entwicklungen gibt. Mal gucken, wie sie jetzt weitergehen, ne?
Absolut. Und ich finde, es hat auch einen Symbolcharakter, ne? Und ich finde aber auch nochmal wichtig, das ist ja quasi eine strukturelle Hürde, die hier jetzt erstmal abgeschafft wurde. Das sagt aber noch nichts aus über die tatsächlichen Hürden, die die Menschen ja trotzdem noch haben, ne? Also was ich meinte mit Umkleide, wo ziehe ich mich um, wo bin ich safe und so weiter. Diese Fragen kommen halt eben trotzdem noch auf unterschiedliche Menschengruppen im queeren Spektrum zu. Trotzdem finde ich das wichtig, auch auf dieser strukturellen Ebene vorzulegen, um eben auch das zu ermöglichen, dass Menschen sich dann vielleicht auch kritisch äußern, wenn Diskriminierung passiert. Und natürlich muss da mehr passieren als nur so eine neue Regelung. Aber ich habe auch den Eindruck, dass der DFB da auch mit SpezialistInnen zusammengearbeitet hat. Und ich würde sagen, so von der Schrift, wie das formuliert ist, haben da wahrscheinlich auch Transpersonen, Interpersonen mitgewirkt. Und auch das finde ich total wichtig. Ne? Nichts über uns, ohne uns, finde ich auch im queeren Bereich essentiell, dass eben auch mit den Menschen geredet wird. Was braucht ihr? Wie könnt ihr teilhaben? Was sind die Hürden? Und wie können wir gemeinsam die abbauen, umgehen und gucken, dass wir eben alle gemeinsam Sport machen können.
Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass du die beraten hättest, aber anscheinend ja dann nicht. Schade, schade.
Du hast jetzt eben gerade von, da fühle ich mich safe gesprochen. Also im Sport versuchen wir ja auch schon jetzt seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit unserer Kollegin Katrin, die bei uns ja auch für die Gleichstellung beauftragt ist, Safe Spaces zu schaffen. Also Sportgruppen insbesondere auch zum Beispiel im Schwimmen oder auch im Group Fitness für die queere Szene. Moritz, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Du hast ja jetzt auch beim Great Barrier Run quasi eine queere Gruppe angeleitet, machst das in diesem Jahr wieder. Hast du das Gefühl, dass du damit hast Leute erreichen können, die sich sonst vielleicht nicht zu dem Lauf getraut hätten, entschieden hätten? Also welche Wirkung hat so eine Sportgruppe, so eine Dynamik auf die queere Szene und wen holt man damit vielleicht noch mal mehr ab?
Also definitiv, ich habe ja am Anfang gesagt, wir waren über 20 Leute, die wir da mitgemacht haben und das waren definitiv, ich glaube, wir waren wirklich alle Leute, die das erste Mal beim Great Barrier Run überhaupt mitgemacht haben. Es war vorher noch niemand dabei und es haben eigentlich die allermeisten ganz klar gesagt, ohne diese Gruppe und ohne diese Organisation wäre das auch eher ein Traum geblieben. Also das hätte man sich nicht getraut, schlicht so, ne? Und es haben auch die Trainings, also nicht nur der Lauf selber am Tag selber des Great Barrier Runs, sondern auch die Trainings, die ja auch im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Also zum einen wegen Corona, zum anderen, weil auch sonst keine Räumlichkeiten vorhanden für uns. Auch das war ein Raum, der nur durch den Schutz der Gruppe, dass das überhaupt klar ging, dass wir da überhaupt diese Trainings gemacht haben, weil dieses Gefühl, sich in diese Räume zu trauen, die nicht, die sind ja irgendwie aufgeladen, so ein bisschen. Ne? Also wenn da Leute halt ganz selbstverständlich trainieren, man geht dahin und ist da das erste Mal, es ist ja immer erstmal eine Überwindung. Und wenn dann aber auch strukturell, was Nee eben auch angesprochen hat, das Gefühl dazu kommt, okay, das sind eigentlich erstmal nicht meine Räume, also das muss sich erstmal angeeignet werden. Und das geht am besten mit mehreren Leuten natürlich und das war ein Prozess. Das ist auch, das wurde dann von Training zu Training besser. Das hat man auch richtig gemerkt, dass wir uns da auch immer wohler gefühlt haben. Aber es hat halt gedauert erstmal. Und
hast du bei den TeilnehmerInnen auch einen Prozess oder eine Entwicklung sehen können, dass das auch tatsächlich vielleicht Auswirkungen auf das Körpergefühl, das Selbstbewusstsein, also quasi über den Sport hinausgehende Faktoren hatte?
Auf jeden Fall, aber das sind natürlich meine Zuschreibungen, aber den Eindruck hatte ich schon. Also allein wir waren auch eine sehr, sehr doll gemischte Truppe, was so auch die eigene sportliche Erfahrung anbelangt hat. Also da waren Leute dabei, die fast nie irgendwelche Arten von Sport bisher gemacht haben oder die nach ganz, ganz langen Pausen wieder angefangen haben. Das war ja auch mitten in Corona, ne? Da war sowieso diese Pause vorgestaltet für ganz viele Leute ja halt eben auch. Und oder halt eben auch Leute, die wirklich auch aus Angst vor Diskriminierungserfahrungen mit dem Sport aufgehört haben, den sie früher zum Beispiel gerne gemacht haben. Also und aber auch Leute, die regelmäßig Sport machen. Also es war wirklich alles dabei. Und dass da alle Leute, die sich angemeldet haben, wirklich auch angetreten sind und auch diesen Lauf beendet haben, alle zusammen halt, ne, in unterschiedlichen Gruppen, so, wir haben uns vorher aufgeteilt mit, wer möchte eher ein bisschen schneller, wer möchte eher ein bisschen langsamer laufen und okay, wir bleiben aber auf jeden Fall in unseren Fünfergruppen dann auch zusammen und komme, was da wolle, und das hat geklappt, das haben alle beendet, es hat sich niemand großartig verletzt, ne? Klopf auf Holz, das ist ja auch immer schön, und das war Ich glaube, das war eine richtig wichtige, große Erfahrung für ganz viele Leute, für mich eingeschlossen. Das war ganz, ganz toll. Hinterher haben wir es ausklingen lassen mit dem gemeinsamen Grillen. Die Stimmung war dermaßen gelöst. Also da hat man es auch richtig gemerkt, was das auch ausgemacht hat. Es war echt, das war eine super Erfahrung.
Hat der Sport da ein besonderes Potenzial für die queere Szene oder auch für Menschen, die sich dieser Szene zuordnen können? Also im Sinne der körperlichen Erfahrung, die mit Sport und Bewegung einhergeht? Du meinst ja jetzt gerade eher auch ein Gemeinschaftsgefühl, ja, ein Sicherheitsgefühl beschrieben. Ist das auf der individuellen Ebene aber vielleicht auch noch mal bedeutsamer als für heterosexuelle Cis-Menschen?
Ich glaube, ja.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, ja. Kannst du es?
Ich glaube, also jetzt, wenn ich speziell in den Bereich der Trans-Community oder auch der nicht-binären Community gucke, aber das lässt sich auch bis zu einem gewissen Grad auch auf andere Queers übertragen, meiner Meinung nach. Körperlichkeit ist da einfach ein besetztes Feld teilweise. Wir reden da über Körperdysphorien, das heißt also wirklich auch teilweise Ablehnung von Körperlichkeiten an einem selbst, die einem Anxiety, also Angstattacken auslösen können und so. Also es ist ein großes Thema und es ist sehr, sehr, teilweise sehr, sehr schwer, ein gutes Gefühl zu seinem Körper zu behalten oder wieder zu entwickeln, zum Beispiel nach erfolgten Transitionen, was ja auch teilweise auch große Schritte sein können. Ne? Also jetzt, ich möchte da gerne nur für mich sprechen, ne, und nicht für alle anderen, aber an meinem Beispiel, ich bin ja nun auch transitioniert, nachdem ich meine Hormonersatztherapie mit Testosteron angefangen habe, war für mich körperlich dann, das war ein anderes Gefühl dann für mich, und ich konnte dann wieder zum Beispiel mit Sport einsteigen, was halt vorher nicht ging, aufgrund eben auch von Dysphorien, von ich möchte gar nicht mit meinem Körper in der Welt unterwegs sein jetzt halt gerade. Also das war bei mir so, es ist nicht bei allen so, das möchte ich nochmal betonen, ne? Sport hat da dieses große Potenzial, da auch darüber wieder diesen Einstieg zu finden, ne? Also den Körper überhaupt auch mal wieder wahrzunehmen, was auch teilweise sein kann, dass man seinen Körper eigentlich auch gar nicht mehr wahrnehmen möchte, weil man sich nicht so wohl fühlt, ne? Also das kann so dolle dazu beitragen. Und diese Ebene, die ich eben beschrieben habe, mit dem Gemeinschaftsgefühl, die kommt dann halt eben noch oben drauf. Aber auf individueller Ebene, ja, auf jeden Fall. Ne? Also kann ein Gamechanger sein.
Ich finde auch noch wichtig, also diese Grenzerfahrung, ne, die Sport einfach anbieten kann. Also was kann mein Körper überhaupt leisten? Und ich finde gerade so als queere Person oder Transperson, die so im Alltag oft erfährt, du bist falsch, dein Körper ist falsch, dein Geschlechtsausdruck ist komisch oder wir können dich nicht einordnen, da so einen guten Bezug zu finden und zu sagen, das kann mein Körper alles leisten und das auch in einem Great Barrier Run wirklich zu erleben, das ist schaffbar. Wir schaffen das auch gemeinsam mit Solidaritätsgefühl, das macht Spaß. Und da so ein, ja, auch wieder so ein freundschaftliches Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu Körper aufzubauen, das finde ich, hat schon viel Potenzial und auch viel, ja, Empowerment-Potenzial, einfach dann wieder gut im Leben zu stehen und seinem Körper zu vertrauen, weil ich glaube, das Außen lässt uns oft irgendwie fühlen, ihr kennt ja diesen Begriff im falschen Körper, das ist eher ein Begriff, der sozusagen Cis-Leuten hilft, diese Erfahrung zu verstehen, aber als Trans-Person würde ich sagen, wir haben keine falschen Körper, sondern uns wird halt auch von außen immer wieder zugeschrieben, wenn du so und so aussiehst, wenn dein Körper so und so aussieht, dann respektieren wir dich nicht oder dann nutzen wir nicht das richtige Pronomen für dich, dann wie auch immer, vielleicht mobben wir dich sogar in der Schule, und da eben zumindest dann von einem selbst raus so ein gutes Gefühl zu bekommen, nein, mein Körper ist okay, so wie er ist, egal welche Transitionsschritte ich schon gemacht habe oder überhaupt machen möchte. Damit stehe ich im Leben und auf den kann ich mich verlassen. Und ich glaube, da ist Sport ein unglaublich tolles Feld.
Tragen wir nicht auf der anderen Seite aber auch dazu bei, dass die Problematik eigentlich erst entsteht? Also wenn ich mir so anschaue, wie gerade in der Fitnesswelt kommuniziert wird, auch im Sinne von Bildsprache, also stark Stereotypisierung von männlichen und also von binären sozusagen Körperbildern. Wie sehr trägt das auch zur Unsicherheit bei? Ist das was wo ihr euch wünschen würdet, dass das auch sich auflöst? Oder lässt sich das wegtolerieren, wenn man sagt, gut, die Gesellschaft ist halt so?
Nee, also das Also aus einer trans- oder queeren Perspektive so, ja, einerseits, aber das ist für mich wirklich auch dieses allumfassende Thema, das würde ich mir für uns als Gesellschaft im Ganzen halt irgendwie wünschen. Ne? Also das betrifft ja alle Menschen. Ich meine, die allermeisten Menschen leiden unter diesen Bildern und Stereotypen, ja. Und also das, was da gesetzt ist und auch so sein soll. Also da leiden wir massiv drunter, auch als Gesellschaft. So. Mhm. Und deswegen, das hat jetzt, können wir queer mal außen vor lassen, das gilt für alle.
Vollkommen richtig. Ne? Ja. Dick sein, dünn sein, es hat alle Dimensionen, die das sozusagen betrifft. Ich habe noch eine ganz kurze Frage zu den Sportangeboten. Josie hat es gerade schon gesagt, ne? Wir haben ja eine Hochschule, zum Beispiel in Göttingen, auch eine Vielzahl an Angeboten für die, explizit für die queere Szene. Da, du hast gerade schon erwähnt, ne, beim Great Barrier Run seid ihr da mitgelaufen. Ne? Wir haben eigene Fitnesskurse, Schwimmangebote und so. Warum ist das im Moment noch so wichtig, dass das in einem solchen geschützten Rahmen stattfindet? Und was wäre eigentlich euer Wunsch? Also wenn ihr mal so die Perspektive für die Zukunft aufmacht, ist es so, dass das auch, also, was ich vollkommen nachvollziehen könnte, dass ihr sagt, Mensch, das braucht aber auch so ein Gemeinschaftsgefühl, eine Verbindung, die der Sport auch herstellen kann. Ist gut, wenn ihr eigene Angebote auch für euch habt? Oder geht es dahin, dass ihr sagt, also das Endziel ist natürlich auch, dass ihr überall teilhaben könnt und durch den Sport in allen Dimensionen euch auch gestärkt fühlt?
Also ich würde tatsächlich Letzteres bestätigen. Ich glaube, das Ziel wäre wirklich, dass es integrativ ist, also dass alle Menschen überall teilnehmen können, egal was für eine Ability sie haben, egal eben welche Körperform sie haben, egal ob sie queer sind oder nicht, sondern dass das sozusagen einfach ja der Zusammenhalt dann über den Sport irgendwie geschieht und über diese Gemeinsamkeit. Gleichzeitig, glaube ich, braucht es eben gerade diese Angebote und ich sehe da auch wirklich eine positive Entwicklung in Göttingen durch diese Angebote, sowohl das Trans, Inter und French Schwimmen als auch die LGBTIQ-Laufkurse. Ich glaube, dieses Semester gab es auch Fußball, eine Fußballgruppe, eine queere. Und ich glaube, das sind schon Angebote, die total notwendig sind, auch für unsere Community alleine, was Moritz ja vorher auch meinte, ne, um überhaupt mal sozusagen diesen Raum Sport wieder für sich zu entdecken, wieder positiv vielleicht auch besetzen zu können nach manchmal Diskriminierungserfahrung im Schulsport oder in der Jugend, im Verein, dann auch zu sagen, nein, dann ist das so ein Sprungbrett. Ich gehe erstmal in diese queere Sportgruppe und weiß, da kommen keine blöden Blicke oder Fragen, wenn ich ein anderes Pronomen nutze als vielleicht so das Gros der Gruppe oder wenn ich vielleicht eben schwul bin oder bi oder so, dass das eben erstmal in den Hintergrund tritt. Und ich mich da mehr oder weniger dann sicher fühlen kann und dann das vielleicht auch als Sprungbrett nochmal für andere Angebote. Und das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, auch während meiner Transitionsprozesse, weil ich eine Weile dann halt nur im Seeschwimmen war und manchmal auch nur bei so Lala-Wetter.
Wollte ich gerade sagen, da verdichten sich die negativen Rahmenbedingungen zum Schwimmen leider.
Genau, also man muss immer so, wenn wenig Leute am See sind. Aber das Schwimmen habe ich mir nicht nehmen lassen, weil das für mich tatsächlich auch während meiner Transitionsprozesse immer ein wichtiges, diese Schwerelosigkeit im Wasser, das hat mich total supportet damals. Und ich weiß nicht, wie ich sozusagen, ja, mein Körperbild sich da irgendwie positiv gestaltet hätte ohne diesen Sport zwischendrin. Aber natürlich wäre es da total cool gewesen, auch währenddessen mit anderen Menschen schwimmen gehen zu können und eben nicht bei Nacht und Nebel, um es jetzt mal ganz intensiv zu sagen, sich in den See zu schleichen. So. Und da freue ich mich auch für die jüngeren Generationen, dass da einfach mehr und mehr Angebote aufkommen. Und finde aber auch, ne, was Moritz vorher erzählt hat zum Great Barrier Run, also ich finde auch das essentiell, sich Räume auch zu nehmen und zu sagen, okay, das ist ein Raum, der ist konnotiert, da laufen viele vielleicht auch Cis-Männer mit oder Cis-Männer-Gruppen vielleicht auch, die da irgendwie laut sind und rufen und wir sind da halt als Rainbow Runners mitgelaufen und haben auch gerufen und waren da auch präsent und haben da auch sehr viel positives Feedback auch von den anderen LäuferInnen, würde ich sagen, bekommen. Auch ein paar schräge Blicke, aber das hielt sich so im Rahmen und wir waren halt eben auch geschützt durch die Gruppe und auch zu sagen, wir brauchen Schutzräume, aber wir nehmen uns auch Räume, weil die stehen uns genauso zu wie allen anderen Menschen.
Kann ich ganz kurz nochmal sozusagen den Switch auch auf eure Erwartungen oder vielleicht sozusagen die Wünsche an Sportorganisationen zurückkommen? Ich bin ja, jetzt sind wir nicht nur Hochschulsport, sondern ich bin zum Beispiel ehrenamtlich auch im Stadtsportbund aktiv. Mich würde total interessieren, was sind eure Erwartungen an Sportorganisationen, Vereine, egal was? Und zweitens vielleicht, Moritz, kannst du da ganz kurz drauf eingehen, was wären denn so erste Schritte? Also womit ließe sich denn eigentlich unproblematisch anfangen? Weil natürlich, klar, das wisst ihr genauso wie wir, es gibt Renitenzen, die das produziert, ne, auf der Seite der Organisation. Das schafft Unsicherheit und Unsicherheit ist immer natürlich auch mit Abwehrsituationen verbunden. Was sind so eure Erwartungen und was ratet ihr Sportorganisationen zum Einstieg? Was ist vielleicht ein guter Start, um sich damit auch auseinanderzusetzen?
Ich kann ja das zufälligerweise relativ genau.
Ah, sehr gut.
Was ich auch die Zielgruppe wünscht. Nein, also wir sind mit unserem Projekt 2020 im September gestartet und sind eingestiegen mit einer Bedarfserhebung, also mit einem Fragebogen. Da haben fast 200 Leute dran teilgenommen, also auch in der Altersgruppe 14 bis 27, was ja aber durchaus relevant, also auch ein relevanter Zeitraum ist. Und wir haben versucht, genau diese Sachen abzufragen. Einmal für den Freizeitbereich, aber eben auch explizit für den Sportbereich. Also was macht ihr für Sport? Woran nehmt ihr teil? Woran nehmt ihr nicht teil? Und warum nicht? Zeigt sich Diskriminierungserfahrung oder auch Erwartung dessen halt eben auch. Schlechte Erfahrungen schon gemacht. 19% sind nur in Vereinen unterwegs, so der Rest halt nicht. Ne? Viel Individualsport. Und aber auch, so ein bisschen dieser Ausblick, was wünscht ihr euch? Wie könnte es halt besser sein? Was erwartet ihr euch? Und was halt ganz klar daraus kam, ist, es muss klar sein, dass das Angebot eben auch für queere Menschen ist und es zeigt sich, wenn die Personen nicht explizit angesprochen werden und das gilt nicht nur für den Sportbereich, sondern auch für den Jugendfreizeitbereich und so weiter, dann wird eher davon ausgegangen, dass sie damit nicht mitgemeint sind und die Erfahrung zeigt auch, dass das tatsächlich so ist, weil dieser Raum dann halt für diese Menschen nicht gestaltet ist, sondern dass da halt potenziell genau diese Ausschlusserfahrungen, die halt immer schon gemacht haben oder zumindest antizipieren, dann sich auch wieder reproduzieren, also wirklich wiederholen. Und der Wunsch ist wirklich, schreibt drauf, dass ihr uns auch mitmeint, dann darf man natürlich auch liefern. Ne? Also dann sollte man auch so dafür Sorge tragen, dass da halt auch zumindest Strukturen dann bestehen, die, wenn da halt irgendwie Mist passiert, das auch auffangen. Aber das sollte man ja auch immer. Also nicht nur in Bezug auf queere Diskriminierung, sondern halt eben auf alles.
Ne? Also es fängt auch mit der Sprache wieder an, auch bei den Institutionen in der Frage der Kommunikation.
Ich glaube, was er meint, ist auch eine Ansprechperson. Ne? Oder wo kann ich mich hinwenden in dem Verein, wenn ich Diskriminierung
erfahre? Also,
genau, ja, zum Beispiel auch, ja. Und das sind aber auch, natürlich sind das auch ganz basale Dinge, also die man als Person, wenn man davon nicht betroffen ist, als ganz basal ansieht, zum Beispiel, wo ziehe ich mich um, wo gehe ich aufs Klo, ne? Das
absolut.
Hört sich ja total banal an, das ist halt überhaupt nicht, ne?
Ja, ja.
Also da Möglichkeiten zu schaffen und mir ist klar, dass wir jetzt nicht von vorne bis hinten irgendwie komplett alle Turnhallen und Sporthallen in Göttingen neu bauen können.
Aber brauchst du das wirklich? Ich habe immer so das Gefühl, wir könnten viel kreativer sein.
Genau, ich finde halt irgendwie, das braucht es nicht. Es ist halt super, dass beim Hochschulsport sich da gerade so viel tut und also ich finde, es ist auch wichtig, da mal zu loben und diese ganzen Beispiele, die ja jetzt auch genannt wurden mit dem Transschwimmen und dem Laufkurs und so weiter, das ist ja alles gerade der Hochschulsport, ne, die das ins Leben rufen halt, ne, aufgrund dieses Engagements. Und ich finde, auch der Rest der Vereine, auch gerade der großen Vereine, so, ne, die teilweise 10.000 Mitglieder haben hier in Göttingen, ne, die können da so langsam aber sicher ein bisschen nachziehen mit Angeboten. Ich glaube, das ist machbar.
Nochmal ganz kurz auf die Umkleiden, weil vielleicht hört uns ja jemand von diesem Großsportverein. Ich werde vielleicht den Link auch mal weiterleiten. Viele schrecken ja davor zurück, wir können jetzt ja keine neuen Umkleiden bauen und wie stellt ihr euch das vor und ne und so bla bla. Sag mal ganz kurz, wie einfach es eigentlich gehen kann, weil ich glaube, dass es wichtig ist, die Angst zu nehmen, dass das jetzt immer mit unglaublichen Investitionen verbunden ist. Mhm. Also wie stellt ihr euch das vor? Was wäre so euer Minimalanspruch an solche grundlegenden strukturellen Elemente? Wie eine Umkleidesituation?
Naja, also meistens gibt es ja mehr als eine Umkleidekabine in großen Sporthallen und auch oder zwei, ne? Männlich, weiblich. Ne? Da gibt es ja mehrere Optionen. Zum Beispiel können da Umkleidekabinen umgewidmet werden als zum Beispiel als Unisex-Umkleidekabinen. So, da darf man ein bisschen sensibel sein und gucken, welche nimmt man dann halt irgendwie davon. Oder auch Toiletten. Ne? Also was da halt irgendwie wichtig ist, weiß nicht, inwieweit das Sporthallen schon betrifft, aber dass das halt vielleicht nicht unbedingt die rolligerechten Toiletten sind, die dann umgewidmet werden als Unisex-Toiletten, so, weil dann auch wieder Räume weggenommen werden. Also ein bisschen Sensibilität. Aber genau, man muss nichts neu bauen, weil die Infrastruktur ist ja da.
Ja. Also
man kann halt erstmal gucken, wie baue ich das jetzt, wie widme ich das jetzt erstmal um, bis dann irgendwann in ferner Zukunft vielleicht mal ein Neubau ansteht und dann ist das, dann hat man ja wieder Gestaltungsmöglichkeiten.
Ich denke immer nur daran, ne, wir kommen ja aus einer Situation, wenn du in Schulhallen gehst oder so, ne, da sind ja immer die Großraumkabinen, ne, also da gibt es eigentlich nur einen Raum, wo sich alle umkleiden. Du hast vorhin gesagt, letztlich ist die körperliche Diskriminierungserfahrung ja unabhängig von der queeren Szene auch vorhanden. Das können ja auch Merkmale sein, die grundsätzlich Menschen es schwer macht, in solche Räume zu gehen. Ne? Das hat gar nicht mal was mit geschlechtlicher Identität zu tun. Deswegen glaube ich, ist mein Appell auch immer wieder zu sagen, schafft in diesen Umkleiden einfach auch Rückzugsräume. Das reicht vielleicht an vielen Stellen schon aus, um auch genau diese Diskriminierung oder die gefühlte Diskriminierung, vielleicht ist es ja gar keine, die dann sozusagen offensiv ausgesprochen wird, aber das Gefühl, mich mit meinem Körper irgendwie verstecken zu müssen, dem zumindest irgendwie Ausdruck zu verleihen und zu sagen, ja, wir schaffen Safe Spaces, in denen man sich einfach umziehen kann, ohne sich Blicken von anderen zu widmen. Mhm. Das wäre immer so mein Appell an meine Kollegen aus den anderen Sporteinrichtungen. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Ich glaube, da können wir ja gute Möglichkeiten finden, uns auch damit auseinanderzusetzen.
Ja, und die Erfahrung zeigt, dass wenn so eine, da sind wir wieder auf individueller und struktureller Ebene, wenn so eine Institution da wirklich aber auch vorangeht, ne, dass das dann natürlich auch mehr in die Masse dann halt irgendwie reinwirkt, letztendlich mit einer Selbstverständlichkeit. Aber also genau, die führenden Personen müssen damit erstmal vorangehen und damit halt eben auch eine Selbstverständlichkeit entwickeln, damit der Rest nachziehen kann. Mhm. So, das ist halt wichtig.
Gibt es denn spezifische Sportangebote, wo ihr sagen würdet, da dürfte noch mehr passieren? Da habt ihr noch einen größeren Bedarf? Also jetzt mal unabhängig davon, dass du gerade ja schon gesagt hast, Moritz, dass das in Göttingen sicherlich noch sozusagen Entwicklungspotenzial hat, deutschlandweit, weltweit, ist vollkommen klar. Aber gibt es jetzt spezifische Angebote, wo ihr sagen würdet, das würde zum Beispiel für die queere Szene eine besondere Bedeutung haben? Schwimmen, habt ihr schon gesagt? Ist, glaube ich, etwas, was sehr stark mit körperlichen Strukturen auch verbunden ist. Gibt es noch was?
Also ich kann das schwierig an einzelnen Sportarten festmachen. Also auch wir haben die Wünsche natürlich auch abgefragt in dieser Bedarfserhebung. Da wurden viele Sachen genannt von Klettern, Bouldern, halt war relativ groß, über alle möglichen Arten von auch so Kraftsport, aber auch Kampfsport, Selbstverteidigung, solche Sachen. Yoga war mit am größten. So, aber natürlich möchte ich hier auch noch...
Gut, da unterscheidet ihr euch dann doch nicht von anderen.
Genau, das ist halt... Ne,
ja, das sind die allgemeinen Entwicklungen,
Das einzige Merkmal, was man da zusammen jetzt genommen hat bei dieser Bedarfserhebung, die Leute sind halt irgendwie queer und zwischen 14 und 27 ist die Spannweite natürlich genauso groß wie im Rest der Bevölkerung und auch diese Vorlieben. Ja. Ne? Also,
Also vielleicht statt sozusagen dezidierter auf Sportarten einzugehen, was natürlich auch hilfreich ist, ist einfach zu sagen, ne, wir machen vielleicht eine queere kleine Gruppe und wir gehen dann alle zusammen zum Beispiel zum Yoga oder so, ne, oder auch so Angebote, dass Leute vielleicht dann auch direkt in die Sportangebote inkludiert werden, aber wo man vielleicht sagt, okay, wir gehen da zusammen hin und alle, die queer sind und Lust auf diesen Kurs haben, wir treffen uns vorab oder so. Mhm. Also ich finde auch so kleine Sprungbretter könnten auch schon hilfreich sein.
Ja, spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir den Erwartungen in Göttingen, wir haben einen Sportentwicklungsprozess, den wir auch gerade aufgestellt haben, ne, 2030, dass wir dem auch erfüllen können, weil ich glaube, dass auf vielen Ebenen der Strukturen, glaube ich, sich mit einfachen Mitteln viel verändern lässt. Danke nochmal für den Appell.
Was auf jeden Fall wichtig ist und auch für alle Organisationen, also klar fängt es bei mentaler Offenheit an, aber letztendlich ist es ja auch die Offenheit, die sich ja auch vor allem verbal ausdrückt. Du hast es eben schon schön gesagt, Moritz, dass quasi Freizeitangebote, die nicht explizit auch die queere Szene einladen, häufig suggerieren, dass dort nicht der Platz, nicht der Raum ist für Menschen aus der queeren Szene. Und das ist vielleicht nochmal ein Appell, die alle quasi an die Personen, die von sich schon eigentlich Offenheit denken und sagen, ich bin ein offener Mensch und ich habe da einfach die richtige Herangehensweise für, dass man das halt trotzdem auch nochmal in vielen Punkten verbalisieren darf und soll und halt solche Strukturen, die dahinter stehen, mitdenkt. Das zeigt sich ja auch schon in der Sprache. Ich meine, die Sprache ist letztendlich ja das, was wir nach außen tragen. Und die Offenheit, die wir fühlen, können wir nach außen tragen, indem wir auch genderneutral sprechen. Das ist ja auch gerade immer so diese große Sprachdebatte. Vielleicht ist es den ein oder anderen ZuhörerInnen schon aufgefallen, dass Arne und ich da immer sehr bemüht sind. Ab und zu Und da läuft es nochmal ein Fehler, aber ich denke, Fehlertoleranz sollte es da auch auf allen Ebenen geben. Es ist ja ein Lernprozess. Da würde ich nur gerne nochmal, das ist mir ganz wichtig, steht hier noch auf meinem Zettel, das würde ich gerne nochmal mitgeben an alle ZuhörerInnen, weil dieser Konflikt ja immer aufkommt, dass es so ein bisschen unrund klingt, wenn man das Gendersternchen,
so,
das war unrund,
das war jetzt unrund.
Mitspricht. Und da habt ihr uns ja auch auf ein sprachliches Merkmal aufmerksam gemacht, beziehungsweise die liebe Katrin. Grüße gehen raus, danke für die Vorarbeit. Dass der Glottisschlag, das ist ein deutsches deutsches Linguistikphänomen, das sehr verbreitet ist und wozu wir tatsächlich in der deutschen Sprache sehr gut in der Lage sind, das auch sprachlich umzusetzen. Zum Beispiel, du hast eben Beispiel genannt, nee?
Spiegelei.
Genau. Wir beenden quasi den Wortfluss und ergänzen noch eine weitere Silbe. Und anders ist es bei SpielerInnen auch nicht. Wir unterbrechen kurz und haben dann dort aber sowohl beide Geschlechter und mit dem Stoppen und dem Sternchen dann auch nochmal quasi die gesamte queere Szene abgedeckt. Und ich denke, wenn wir das schaffen, unsere Offenheit auch nochmal nach außen zu tragen und damit einfach zu sensibilisieren und immer wieder auch allen Personen das Gefühl zu geben, einen Platz zu haben, angesprochen zu sein, parallel an den strukturellen Rahmenbedingungen arbeiten, sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Zum Schluss würde ich gerne nochmal eure Vision hören. Gibt es so etwas, wenn ihr so in die Zukunft schaut, hoffentlich in die nahe Zukunft, aber was wäre eure Vision einer geschlechterinklusiven Zukunft des Sports? Gibt es da über das, was wir gesagt haben, hinaus noch so Visionen?
Also um nochmal Bogen zurückzuspannen, also ich finde, der DFB hat da einen guten Weg eingeschlagen und ich hoffe tatsächlich, dass da viele andere Strukturen nachziehen werden. Also gerade im Breitensport einfach zu gucken, wie können viele Menschen teilhaben, unabhängig von eben ihren Körpern oder Lebenserfahrungen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass das gerade im Breitensport da ein bisschen weggeht von diesen intensiven Diskussionen um Leistung und mehr Richtung, genau, wer will eigentlich Sport machen und wie können wir das für alle ermöglichen und sicher ermöglichen. Und ich hoffe, dass das da weitergeht und wir zum einen uns Räume nehmen, wie mit dem Great Barrier Run und auch dieses Jahr wieder mit einem coolen Team da mitlaufen und vielleicht sogar mehr werden als letztes Jahr und gleichzeitig auch, dass eben so, Safer Space Angebote weiterhin bestehen bleiben und weiter versucht wird, eben Menschen darüber auch wieder zu begeistern für Sport und eben auch die unglaublich tollen Potenziale, die einfach dieser Bereich für alle Menschen bietet.
Ja, vielen, vielen Dank. Moritz, gibt es da was zu ergänzen oder?
Nee, also letztlich nicht. Also, dass die Safer Spaces erstmal bestehen bleiben, um halt dieses Sprungbrett zu bieten, dass es dann hinterher auch wieder wirklich zusammengeführt werden kann. Ne? Also mit allem, weil da wollen wir ja eigentlich letztlich hin.
Aus der Seite der, aus der Sicht der Institution an euch beide nochmal der große Dank. Ich glaube, dass der Dialog und die Diskussion, das ins Gespräch kommen, einfach der wichtigste Punkt in allem ist. Und wir erleben ja schon so eine gewisse Angst vielleicht auch, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die dann doch etwas unsägliche Diskussionen zum Beispiel um oberkörperfreie Schwimmzeiten in Göttinger Schwimmbädern zum Beispiel, zeigt, glaube ich, wie schwierig wir uns doch damit tun, solche Diskussionen konstruktiv zu führen. Ich würde mir wünschen, dass ihr weiter steht der Tropfen, höhlt den Stein, dass ihr die Diskussion am Laufen haltet, auch wenn es euch wahrscheinlich schwerfällt und manchmal auch, nehme ich an, anstrengend ist. Ich kann euch nur rückmelden, das tut gut, mit euch ins Gespräch zu kommen. Kann jedem nur raten, sich auch dieser Gesprächseinladung immer wieder anzuschließen, weil ich glaube, dass wir nur dadurch uns insgesamt als Gesellschaft, aber im Sport natürlich explizit, uns auch entwickeln werden. Deshalb an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich oft solche Gespräche führen wie mit uns, vielleicht nicht immer über Sport, aber doch über andere Kontexte. Ihr macht das sehr, sehr gut und ich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin mit euch zusammenarbeiten werden und auch im Hochschulsport noch weiter an der Thematik dranbleiben.
Vielen Dank. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde noch gerne einen Shoutout auch an Gleiche Brust für alle an der Stelle machen, weil auch diese Bewegung uns, also auch Transmenschen, super unterstützt. Und ich hoffe, dass wir irgendwann alle oben ohne in allen Schwimmbädern immer schwimmen können, ohne Angst vor Restriktionen zu haben.
Das hoffe ich auch. Ich hoffe nur, dass wir die Diskussion darüber dann irgendwie anders führen. Ja. Das fand ich beschwerlich an einigen Stellen. Josie, wie immer gebührt dir das letzte Wort.
Ja, vielen, vielen Dank an euch beiden, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank für die offene Gesprächsführung. Vielen Dank für alle Punkte der Aufklärung, die ich sehr wichtig finde hier in der Thematik. Also ich denke, wir haben heute viel gelernt im Punkto Empowerment durch Sport für queere Menschen. Ich hoffe, dass wir auch heute viele queere Menschen erreicht haben, die jetzt vielleicht nochmal auf das ein oder andere Angebot hingewiesen wurden. Also Moritz, wenn du gleich nochmal vielleicht auch auf deine Homepage verweisen möchtest, wo man sich noch kurzfristig vielleicht beim Great Barrier Run Team mit anschließen kann.
Ja, auf jeden Fall. Es geht super über www.equity-götting.de.
Genau, schaut da gern vorbei und ansonsten die LGBTIQ-Angebote findet ihr sonst auf der Hochschulsport-Homepage. Wir hoffen, dass wir allen Zuhörenden heute etwas erzählen konnten, was sie vielleicht noch nicht wussten. Offene Fragen klären. Sollten noch Fragen offen sein, dann wie immer schreibt uns gerne. Wir leiten das an die Expertinnen weiter. Und in diesem Sinne, habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wolltet?
Vielen Dank an euch
Danke für die tolle Moderation
und die Einladung.
Ja. Wir danken euch und wir wünschen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.